Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, Gott erhört unsere Gebete. Nicht immer, aber wenn wir beten, tut er es auch immer wieder. Amen. Deswegen ist es wichtig, dass wir beten. Und ja, ich brauche ein bisschen noch Zeit zum Aufbau, fällt mir gerade ein. Und in der Zeit dachte ich, ich erzähle mal eine interessante Geschichte zum Thema Gebet. Und zwar habe ich gehört, dass es eine Gemeinde gab, die hat in der Stadt ihr Gemeindezentrum eröffnet, direkt neben einem anderen Gebäude, das angebaut war. Und dann ist da, der Besitzer hat gewechselt. Ja genau, Eva, kannst du mir vielleicht helfen? Einfach alles hochstellen, alles hoch, genau. Bei dem musst du vorsichtig sein, genau. Vorsicht, genau. Am besten am Stück. Das kann, ja, sorry, ist nur Wasser. So, und die Gemeinde hatte dann ein Problem, nämlich da ist nebendran an dem Gebäude ein Nachtclub reingekommen und die hatten jeden Sonntagmorgen hatten die Ärger. Betrunkene, kaputte Flaschen, sogar noch Musik nebendran, während der Gottesdienst lief, weil die Leute so lange gefeiert haben und dann fingen die an zu beten und Gott zu bestürmen, dass er diesen Nachtclub, dass er dafür sorge, dass der wegkommt. Und tatsächlich gab es ein Unwetter und es schlug ein Blitz ein in diesem Gebäude, der so heftig war, dass das nicht mehr betrieben werden konnte und der Nachtclub nicht mehr stattfinden konnte. Der Nachtclubbesitzer erfuhr davon, dass die Gemeinde Gebetsversammlung hatte und gebetet hatte, dass der Nachtclub verschwindet und hat sie angezeigt und hat gesagt, ich zeige euch, oder hat sie angezeigt, wegen, ich weiß nicht, wie der Spruch lautete, dass sie Gott befohlen und bestürmt hätten, dass er seinen Nachtclub zerstört. Und dann standen die vor Gericht und dann sagt der Richter, ihr Lieben, das ist der schwerste Fall, den ich je hatte. Ich habe einen Nachtclubbesitzer, der glaubt, dass Gott Gebete erhört. Und ich habe eine Gemeinde, die es nicht tut. Scheint irgendwas dran zu sein, habe ich gelesen, ist auf jeden Fall interessant. Gott erhört Gebete. Ja, vielen Dank für die Hilfe. Ich mache es heute wieder so wie bei der Taufe, ohne Konzept, aber mit Präsentation. Dann kann ich auch nicht aus dem Konzept kommen, wenn ich keins habe. So. Hast du es? Sehr gut. Und zwar möchte ich anknüpfen, da wo ich letzte Woche aufgehört habe, bei der Taufpredigt, da ging es darum, dass Jesus die Quelle des lebendigen Wassers sein möchte. Wir hatten das gelesen im Johannes Kapitel 7, Verse 37 bis 38, da sagt Jesus, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Amen. Ich will das mal heute veranschaulichen, weil ich habe auch, wir haben hier von Jeremia gehört, das werde ich auch gleich sagen. Und zwar haben wir hier, das war dafür. So, ich baue es mal weiter vorne auf. So, das war hierfür. Also es wird anschaulich heute. So, ich hoffe, dass es dann auch wirklich alle sehen können. So, das sieht schon mal gut aus. Okay. Also, wir haben hier eine Quelle, bei der wir trinken können. die ist offen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Also, Jesus fordert uns auf, wenn wir das hier sind, das hier zu tun. Uns darunter zu stellen. Unter das lebendige Wasser, das Jesus für uns hat. Und je länger wir darunter stehen, lesen wir, wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das fließt irgendwann über, das Ganze. Es fließt über, so dass es auch andere Gefäße nähren kann. Diese Quelle ist offen. Und Jeremia sagt ja Folgendes. Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. So. Und ich habe das mal so veranschaulicht hier. Mit dem Lebensrad. Ich hatte bei der Taufpredigt ja das Lebensrad erwähnt. Das ist das Rad, wo es das so die wichtigsten Lebensbereiche darstellt. Und da würde ich heute gern drauf eingehen, weil das können auch Zisternen werden in unserem Leben, die wir versuchen zu füllen. Zum Beispiel. Gesundheit und Fitness ist ein wichtiger Bereich des Lebens. Da kannst du jetzt hingehen und sagen, komm, ich probiere es auf eigene Faust. Rein damit in die Zisterne. Komm, noch ein bisschen mehr. Dreimal ins Fitnessstudio pro Woche, viermal noch besser. Viel hilft viel. Und du füllst ein. Aber, und das ist, finde ich, so interessant und was Jeremia hier schreibt, ist so wahr, dass Gesundheit und Fitness, also viele von uns können Liedchen davon singen, wie schnell das vorbei sein kann, wie schnell du merkst, okay, ich habe da eine Zisterne gebaut, aber hey, die hat ja Löcher, das hält das nicht, das nährt mich nicht, ich kann jetzt nicht hingehen und hier raus schöpfen, da ist nichts mehr drin. Man hat sich eine Zisterne ausgehauen. Was ist, wenn du dein ganzes Leben um deine Fitness, um deine Gesundheit drehst und dich darüber definierst und irgendwas in deinem Leben passiert und es ist körperlich einfach nicht mehr möglich, das zu tun? Ich stelle mal ab. Das kann sehr schnell gehen. Und dann hast du dir eine Zisterne gebaut, die doch kein Wasser trägt. Oder was hatten wir noch für einen Bereich in dem Lebensrad? Beruf und Karriere. Oh wow, wie schnell definieren wir uns darüber und sagen, ey, wenn ich richtig Gas gebe, dann gehört diese Beförderung mir. Dann kommt der Bonus. Dann geht's rund. Und wenn ich es dann brauche, und dann werde ich mir alle Wünsche erfüllen können, und du merkst, das ist leer, das Ding. Das kann's nicht halten. Wie schnell kann das passieren, dass jemand anderes diese Beförderung kriegt? Dass der Bonus ausbleibt? Dass die Firma, der du so loyal gegenüber warst, irgendwann dir den Rücken zukehrt? Und vielleicht sich für jemand anderen entscheidet. Ich glaube, wenn wir hier durch die Reihen gehen würden, ich würde sofort richtig gute Beispiele dafür finden, dass diese Zisterne kein Wasser halten kann, wenn es darum geht, wirklich Erfüllung im Leben zu finden. Also wenn wir uns nur darüber definieren und nur darüber unsere Sicherheit gewinnen und kriegen wollen und Gas geben und meinen, wenn wir hier alles richtig und perfekt machen, dann werden wir irgendwann daraus schöpfen können, dann wird alles gut werden. Und währenddessen verpasst du, was hier eigentlich geschieht. Und du bist nicht an der Quelle des lebendigen Wassers, sondern du versuchst selbst zu schöpfen und dir eine Zisterne zu füllen. Oder der Bereich Finanzen. Genau das Gleiche. Es kann so schnell gehen, dass es einfach nicht mehr so funktioniert und du fängst an und schöffelst auf dein Konto und es läuft auch gut, es funktioniert alles, aber kann diese Zisterne das Wasser halten? Gottes Wort sagt nein. Das ist eine Zisterne, die kein Wasser trägt, kein Wasser hält. Und viele Menschen haben das erlebt, dass Finanzen sind schön. Es ist ja schön, Geld zu haben und es ausgeben zu können und sich dadurch das Leben besser, leichter, schöner machen zu können, auch geben zu können, anderen damit Gutes tun zu können. Aber wenn ich mich darüber definiere und darüber meine einzige Sicherheit ziehe und dann wirklich mich von Gott entferne, keine Zeit mehr habe für Gott, gar nicht mehr hier unter der Quelle des lebendigen Wassers stehen kann, weil ich denke, ich mache es selbst, ich kriege es selbst auf die Reihe und je mehr ich mich anstrenge, desto mehr kann ich meine Zisterne füllen. Das ist gefährlich, weil man kann am Ende feststellen, das, was Jeremia sagt, das Ding hat Löcher. Das wird mich nicht nähren können. Das ist nicht alles. Dann haben wir noch Partnerschaft und Liebe. Genau das Gleiche. Wenn ich den Richtigen gefunden habe, dann. Wenn ich endlich verheiratet bin, dann. Ja, und du gehst hin und träumst dein ganzes Leben davon. Boah. Meine Zukunft mit dem Perfekten, wenn er auf dem hohen Ross geritten kommt, auf dem Weißen und mich dann zur Frau nimmt oder eben umgekehrt halt die Frau fürs Leben gefunden ist, dann werde ich glücklich sein. Und die Hochzeit ist vielleicht vorbei und du versuchst zu scheffeln und merkst, derjenige ist auch nur ein Mensch. Und er wird mich niemals so füllen können wie Jesus, wie die Quelle des lebendigen Wassers. Das ist eine Zisterne, die ganz viele Leute, ganz viele Menschen sich bauen. Die Beziehung im Leben und die Hoffnung, die man darauf setzt, um dann zu erleben, ein Mensch, er ist halt auch ein Mensch, so wie ich. Also, Zisterne Partnerschaft und Liebe. Es ist was Schönes, es ist von Gott geschenkt. Aber es soll nicht die Zisterne in unserem Leben werden, nicht die Quelle. Freizeit und Erholung. Hey, du sparst für den Urlaub ein ganzes Jahr lang, 2 Jahre. Sparst und sparst und sparst. Rackerst dich ab, kommst nicht zur Ruhe, gehst nicht zu der Quelle, sondern komm. Für den nächsten Urlaub wird jetzt alles getan. Ich arbeite sonntags, ich mache alles, damit es klappt oder für irgendwas, was Freizeit angeht. Und dann fährst du in den Urlaub und wirst krank, kommst unerholter zurück, als du hingefahren bist. Und dein Urlaub ist weg, dein Geld ist weg und du merkst, ganz schön löchrig kann diese Zisterne sein. Und der letzte Bereich, Familie und Freunde, das ist auch ein Teil des Lebensrades. Ja, das kann auch so eine Quelle werden, wenn du nur darauf baust und gar nicht wirklich mit der Quelle, mit der lebendigen Quelle verbunden bist. Und was ist, wenn man älter wird, man als Teenager, Jugendlicher hat man viel Zeit, die man mit Freunden verbringen kann. Nur man wird älter und man entwickelt sich. Und was ist, wenn die Freunde auf einmal keine Zeit mehr für dich haben? Wenn der eine ins Ausland geht oder sonst irgendwas heiratet und du hast in dieser Beziehung, hast du Leben geholt, das ist ja schön, Freundschaft kann das bringen und Familie natürlich auch. Aber was ist, wenn diese Menschen auf einmal nicht mehr können oder weg sind? Ich habe das auch einmal erlebt, dass da ist die Oma gestorben, zu der eine ganz starke Beziehung war und als wäre in dem Menschen dann auch was gestorben. Und diese Beziehung war so wichtig, dass es eine Zisterne war. Und die Oma war gestorben, die Zisterne war plötzlich leer. Und so war auch das Leben des Menschen leer. Es kamen Depressionen, Ängste und alles Mögliche rein. So ist es schwierig, wenn wir hingehen, uns Zisternen bauen und immer wieder schöpfen und schöpfen und schöpfen, während, das mache ich jetzt mal wieder an, wenn wir das in unserem Leben tun, die Quelle des lebendigen Wassers ist da und wir schöpfen und versuchen, das alles selbst zu machen. Und es sickert weg Man merkt es vielleicht am Anfang nicht, aber dann, wenn man es braucht, greift man rein und merkt, es ist leer. Und so ist es eben, dieses Leben mit Gott, das ist das, was Jesus sagt, stellt euch drunter und es werden Ströme lebendigen Wassers aus demjenigen herausfließen. Wenn du sagst, Jesus, gib mir mehr, dann geht's schneller. Das ist auch, liegt an uns und irgendwann läuft das Ganze über. Und das ist Leben, ihr Lieben. Das ist Leben. Und wenn du dich mal leer fühlst, stellst dich wieder drunter. Jesus, vergib mir. Vergib mir. Ich verbringe wieder Zeit mit ihm. Und die Quelle ist immer da. Und es ist immer meine Entscheidung, ob ich das hier tue oder ob ich das hier tue. Und das hier kommt direkt vom Himmel. Das wird niemals leer. Für alle Ewigkeit. Ja, also das ist etwas, womit wir uns letzte Woche beschäftigt haben. Und ich möchte noch mal einen Schritt weitergehen, weil was ist das Resultat von einem Leben, von einem Menschen, der genau das tut, der mit der Quelle des Lebens verbunden ist, der mit Jesus verbunden ist. Und Jesus sagt es ja schon, da werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sagt in Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus gebraucht hier dieses Bild von dem Weinstock und den Reben. Er der Weinstock, wir die Reben. Eine Rebe ist dafür da, Frucht zu bringen. Und das kann sie aber nur, wenn sie an dem Weinstock dran ist. Wenn sie ab ist, alleine kann sie gar nichts tun. Es ist ein starkes Bild, was Jesus hier gebraucht. Und ich werde auch gleich nochmal zeigen, weil mich das so angesprochen hat, dieses Frucht zu bringen. Was das eigentlich für ein krasses Bild ist und wie multiplikativ das Ganze eigentlich ist, wenn wir darüber sprechen, dass eine Pflanze Frucht bringt. Aber erstmal, was bedeutet es eigentlich, in Jesus zu bleiben? Und die Bibel sagt, ist ziemlich klar. Und da würde ich gerne mal 5 Punkte schnell mit euch durchgehen. Was es eigentlich bedeutet, in Jesus zu bleiben? Erstens, zu glauben, dass er Gottes Sohn ist und ihn zu bekennen. Wir lesen im 1. Johannes. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Das ist ein wichtiger Punkt. Einfach das Glauben, dass er Gottes Sohn ist und ihn bekennen. Zweitens, ihn als Erlöser annehmen und als Herrn. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht Gottes, Kinder zu werden. Ihn aufnehmen, und da steckt es wieder drin, an seinen Namen glauben, ihm vertrauen. Drittens, zu tun, was Gott sagt. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Also nicht nur Jesus hier, Jesus da und tralala, sondern auch sichtbar werden, indem man einfach seine Gebote befolgt, indem man das lebt, was ihm wichtig ist. Er hat ganz klar gesagt, was ihm wichtig ist und dann auch einfach das zu tun, so wie Eltern und Kinder, einfach die Kinder das befolgen, was die Eltern sagen, weil sie die Verantwortung für jemanden tragen, weil sie es gut mit einem meinen, einen lieben und bewahren und beschützen möchten. Und so hat Jesus ja auch gewisse Dinge gesagt, wie wir leben sollen. Und das ernst nehmen und das auch zu tun. Viertens, unaufhörlich am Evangelium festzuhalten. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Also durch nichts von der Botschaft abbringen lassen. Immer wieder das sich wiederholen und sagen, was hat Jesus für mich getan? Abendmahl feiern, daran zu denken, Predigten hören und sich dadurch auch immer wieder Gott nahen und Leben von ihm schöpfen. Das ist die frohe Botschaft. Mit der Gemeinschaft, fünftens, was es bedeutet, in Jesus zu bleiben, mit der Gemeinschaft der Gläubigen, also dem Leib Christi, in Liebe verbunden zu sein. Jesus sagte, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, das ist mein Gebot. Ja, ein kurzer Satz, wo sehr viel drin steckt. Er sagt ja auch, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Ja, das ist schon sehr stark. Und was sind die Früchte, von denen die Bibel spricht? Ja, Frucht bringen. In Galater 5, 22, 23 steht, es ist Liebe, es ist Freude, es ist Frieden, es ist Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Stark. Petrus schreibt, Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Und es ist jetzt hier nicht die Rede von, ja, Liebe ist alles, so, ja, da ist alles erlaubt. Nee, es heißt, so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Das ist eine Frucht eines geistlichen Lebens, dass jemand so lieben kann, wie Jesus ihn selbst geliebt hat. Das fängt damit an, dass man selbst weiß, wie Jesus einen liebt, dass man das erfahren hat und dass man dann es auch weitergibt. In Ernsthaftigkeit, oft mit Opferbereitschaft verbunden und klar, dass diese Liebe einfach praktisch ankommt. Und Petrus schreibt auch, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Ist es bei uns vorhanden und nimmt es zu? Diese Frage möchte ich uns heute Morgen stellen. Weil durch die Früchte wird die Liebe Gottes hier auf der Erde in die Tat umgesetzt. Das, was Jesus auch am Kreuz von Golgatha in die Tat umsetzte, er liebte so sehr, Gott liebte den Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass keiner verloren geht. Und der tat das auch. Und es wurde einfach in die Tat umgesetzt. Und die Früchte des Geistes beinhalten eigentlich, dass die Liebe Gottes durch den Menschen in die Tat umgesetzt wird und zur Anwendung kommt. Und was passiert dann? Was ist das Resultat, das Ultimative hinter dem Ganzen? Jesus sagt es im Vers 8. Hierin, also wenn wir in ihm bleiben und Frucht bringen, das ist unmittelbar nach dem Gleichnis mit dem Bild mit dem Weinstock und den Reben. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Es dient am Ende dazu, Gott zu verherrlichen. Das sind die Früchte, die er in uns hervorbringen möchte und durch uns hervorbringen möchte. Und er möchte, dass es immer weiter zunimmt. Und was für ein Segen, wenn man in einer Gemeinde ist, wo auch Menschen da sind, die schon lange sich bewährt haben, wo das über das Leben hinweg zunimmt, wo man das eben sehen kann, praktische Liebe, die Freude haben, auch in schwierigen Umständen, die Frieden haben, nicht durch Selbstgemachtes, sondern weil Gott die Quelle ist, nicht in Beziehung gestürzt oder sonst irgendwas, wo einfach Standhaftigkeit, Charakterfestigkeit da ist, die uns diese Früchte des Geistes ganz praktisch zeigen. Auch Menschen, die ganz treu sind, das Wort Treue, Gott ist treu, haben wir gesungen. Ey, wie viele Menschen sind einfach treu im Gebet? Die können vielleicht nicht mehr praktisch viel leisten, aber sind einfach treu im Gebet für die Gemeinde. Wo wäre ich heute ohne die Gebete von meiner Oma oder die Gebete von der Gemeinde hier, als ich noch nicht gläubig war? Das ist Treue, das ist eine Frucht eines geistlichen Lebens, praktisch angewendet, da wo es vielleicht keiner sieht. Und Petrus schreibt ja hier, und es soll zunehmen. Der Glaube soll nicht untätig und unfruchtbar bleiben. Und ich habe hier mal, weil ich das gesehen habe, bin an einem Feld, Weizenfeld vorbeigelaufen, und da habe ich an das Gleichnis gedacht mit dem, es soll Frucht bringen und sich vermehren. Und dann bin ich mal hingegangen und habe ein Korn genommen, habe geguckt, wie viele Körner sind an einer Ähre, und dann habe ich das Feld so betrachtet und habe darüber mehr nachgedacht und habe geguckt, was würde eigentlich passieren, wenn du mit einem Weizenkorn anfängst, also ein theoretisches Weizenwachstum aus einem Korn in 10 Jahren. Die Frage habe ich mir gestellt. Also die Annahme ist, du nimmst ein Korn und pflanzt daraus eine Pflanze. Aus der einen Pflanze wachsen dann 3 Ähren, das ist so im Schnitt, Und eine Ähre bringt 40 Körner. Und alles an Körnern, was du kriegst, pflanzt du neu ein, dass es Frucht bringt. Das ist mal die Annahme. Es wird nichts zum Verzehr genommen, sondern nur zur Multiplikation. Also die Formel ist, n ist gleich 120 hoch n. Und das sind jetzt mal beispielhafte Werte. Wenn du mit einem Samenkorn anfängst, dann hast du nach einem Jahr 120 Körner. Dann hast du eine Pflanze mit 3 Ähren und 40 Körnern. Und je 40 Körnern. Nach 5 Jahren hast du schon 24,9 Milliarden Körner. Dadurch kann man ganz viele Menschen ernähren. Und wenn du es aber weiter pflanzen würdest, würdest du nach 10 Jahren auf, ich kannte die Zahl selbst nicht, 619 Sextillionen Körner kommen. Dieses Beispiel gebraucht Jesus. Ähnlich wäre es wahrscheinlich auch mit Weinreben, aber er gebraucht das Gleichnis ja auch an anderer Stelle. Frucht bringen. Das ist doch erstaunlich, ihr Lieben. Jesus sagt es nicht ohne Bedeutung, Frucht zu bringen. Und was bedeutet das denn für uns? Das Ausmaß eines geistlichen Lebens und der geistlichen Frucht, die wir in unserem Leben hervorbringen, werden wir wahrscheinlich tatsächlich erst im Himmel erfahren, weil das ist ja eine utopische Zahl, da kannst du ja eigentlich unendlich dahinter schreiben. Was ist mit den Kindern, die das Evangelium hören, die Liebe Gottes durch die Früchte in unserem Leben erfahren? Ganz praktisch, nicht nur durchs Hören, sondern auch durch die Tat. Und die Kinder deren Kinder und die Kinder deren Kinder. Wie viele Menschen sind heute im Himmel, weil eine Person angefangen hat zu glauben und die Liebe Gottes weitergetragen hat? Oder geistliche Kinder. Also wenn du selbst keine Kinder hast, aber du betest für jemanden, du bist für ihn da und hilfst ihm. Geistliche Kinder und deren geistliche Kinder. Freunde und deren Freunde. Erzählst den Freunden oder erzählst Arbeitskollegen. Und sie erfahren vielleicht Zuversicht, Frieden und Freude durch dich oder in dir, die sie sonst nirgendwo gefunden haben. Und sie merken, da ist jemand an der Quelle, da will ich auch hin. Da bin ich nicht. Und sie kommen zu der Quelle, erleben Jesus und es fließen Ströme lebendigen Wassers aus ihnen heraus mit Wert für die alle Ewigkeit. Und es ist nicht zu messen, welche Frucht unser Leben bringen kann, wenn wir in Jesus bleiben und uns immer wieder von ihm füllen lassen. Und der Heilige Geist in uns bewirkt, dass die Früchte, wie wir sie gelesen haben, hier, dass die in unserem Leben zum Tragen kommen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung und so weiter. Liebe zu den Menschen. Wer will denn nicht so geliebt werden? Als Ehepartner will ich doch von meiner Frau so geliebt werden. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme. Aber kann ich sie so zurücklieben? Das schaffe ich doch nicht alleine und nicht immer. Und da brauche ich Gottes Gnade immer wieder neu. Ich würde gerne kurz zusammenfassen. Jesus sagt, dass der einzige Weg, ein wahrhaft gutes Leben zu führen, darin besteht, eng mit ihm verbunden zu bleiben. Das sagt Jesus. Ihr könnt ohne mich nichts tun. Nichts tun. Dann seid ihr hier unterwegs. Hier könnt ihr sehr viel tun, sagt er. Ja? Du kannst viel in deinem Leben schöpfen, erreichen, wenn du sozusagen den Segen erlebst, dass du fit bist, dass du 2 Beine hast, auf denen stehen kannst, vielleicht mit irgendwas ausgestattet bist und einer Begabung, dann kannst du hier sehr, sehr viel tun. Auch wenn, ja, versteht mich nicht falsch, ich auch ohne Begabung und das alles, kann man sehr viel tun. Jeder Mensch ist zu irgendwas begabt, wir haben sehr viel in die Wiege gelegt bekommen. Aber er sagt, ohne mich könnt ihr wirklich nichts tun. Und das wahre Leben findet ihr nur bei mir. Er sagt, getrennt von Christus, getrennt von ihm, bleiben unsere Bemühungen fruchtlos. Es wird keine Früchte in die Ewigkeit bringen. Du magst vielleicht schon auch dich auf deinen Lorbeeren hier ein bisschen ausruhen können. Nur wird diese Zisterne Wasser halten können. Er sagt, er, der Weinstock, versorgt die Reben, also uns, mit Nahrung und hält sie am Leben. Also das ist sein Versprechen an uns. Wenn wir an ihm dran sind, dann werden wir alles kriegen, was wir brauchen, um Frucht in unserem Leben zu bringen. Wenn wir an ihm dranbleiben. Und ich sage es der Vollständigkeit halber, das ist jetzt kein gutes Ende, aber er sagt auch Folgendes. Wenn wir keine Früchte tragen, gibt es auch keine Ernte. Dann wird die Rebe abgeschnitten und ins Feuer geworfen werden. Sagt er in Johannes 15,6, eigentlich direkt hinten dran, setzt er, wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie brennen. Tja, ein Winzer macht das auch. Der geht jedes Jahr hin. Ich weiß nicht, wie viele Reben so ein Weinstock sprießen lässt jedes Jahr. Aber nicht alle sind gut und bringen Frucht und wird hingegangen und zurückgeschnitten, sodass die, die da sind, die Früchte bringen, gute Früchte bringen können, dass die wirklich auch die Energie haben. Also das ist auch etwas, was Jesus hier sagt. Und man kann gläubig sein, man kann Christ sein und auch da kann es passieren, dass man als Rebe anfängt abzusterben, dass die Sorgen des Alltags einen überschatten, dass gar keine Zeit mehr da ist, zur Quelle zu kommen und nur noch Frust da ist oder was auch immer und man sich verliert in den Dingen, wo man es selbst in der Hand hat. Strohhalme zieht, die einem noch irgendwie gut tun, aber für Gott ist da nicht mehr viel Platz. Aber Jesus sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und wer an ihn glaubt, aus dem werden, heißt, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich lade uns ein, noch aufzustehen und das nächste Lied zu nutzen, einfach so vor Gott zu kommen, auch mit dem Bild, was wir hier gesehen haben, von der Zisterne weg hin zur Quelle des lebendigen Wassers zu kommen und so vor Gott zu kommen.